妈训练你呀。妈妈 yes， 好吧，夫妇。
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
Herzlich willkommen zu Tag 4 meines Autismus-Themen-Specials hier im Hi Baby Podcast, wo ihr gerade 7 Tage lang je eine Folge rund um das Thema Autismus hören könnt. Ihr kennt die Wochenendrebellen wahrscheinlich, hoffentlich, durch ihren gleichnamigen Film, der gerade in den Kinos läuft. Da könnt ihr die Geschichte von Jason und Mirko anschauen. Jason ist Autist und zusammen mit seinem Papa macht er sich im Film auf die Suche nach einem Lieblingsfußballverein. Heute bei mir im Podcast sprechen wir nicht über Fußball, sondern ich habe die beiden nochmal ganz ausführlich über Jasons Autismus befragt. Also, wie war es für die Eltern, die Diagnose damals zu bekommen? Wie haben sie sich ihr Leben vorgestellt und wie ist es dann tatsächlich bis dato verlaufen? Jason ist inzwischen 18 Jahre alt und er kann eben auch schon sehr gut darüber sprechen, wie es ist, Autist zu sein. Also wie sich ein Meltdown anfühlt, was ihn im Alltag stresst, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Wir haben über die Beziehung zu seiner Mama und seiner Schwester gesprochen, über Freundschaften, über Schule. Und es gab wirklich richtig viele Highlights im Gespräch mit den beiden für mich. Ich finde, sie haben ein richtiges Talent, dem Thema mit Leichtigkeit und Optimismus zu begegnen. Ich musste jedenfalls oft lachen und hatte eine richtig gute Zeit im Interview mit Jason und Mirko. Ich hoffe, euch geht's jetzt genauso und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser besonderen Hi Baby Podcast Folge. Voll schön, dass ihr beide heute Zeit habt und bei mir im Podcast seid, im Hi Baby Podcast. Meine erste Frage geht an Jason. Wie ist es eigentlich gerade für dich, dass du so viel mediale Aufmerksamkeit bekommst? Weil ihr habt ja jetzt euren Kinofilm in den Kinos. Wie ist es gerade für dich, dass du so im Mittelpunkt stehst und im Rampenlicht und es auch so ganz viel mediale Öffentlichkeit für dich gibt?
Das ist ein sehr schönes Gefühl. Viele assoziieren das irgendwie mit Stress und denken, dass das total schwierig sein muss. Aber das ist es überhaupt nicht, sondern es macht mir eigentlich sehr großen Spaß und ich mag es so, Menschen von unserer Geschichte zu erzählen, dabei durch die Gegend zu reisen. Also es könnte eigentlich nicht besser sein.
Schön. Es geht ja in dem Film darum, dass du Autist bist und so ein bisschen um die Vater-Sohn-Beziehung. Seit wann weißt du denn, dass du Autist bist?
Ja, ungefähr mit 6 Jahren müsste das gewesen sein, 5 oder 6. Also sehr kurz nach meiner Diagnose eigentlich. Es gab kurz praktisch eine Phase, wo wir das Ganze besondere Logik genannt haben. Und irgendwann dann auf einem Festival hat Papsi mir das praktisch erzählt, indem er mir so Bücher gezeigt hat von, also einmal Schattenspringer und einmal Colins Welt hat 1000 Rätsel. Und ich habe die halt gelesen dort im Zelt immer. Und mir kam das halt alles total bekannt vor. Und das war was sehr Neues, weil ich zuvor immer bei Serien oder Filmen eher verwirrt war von den Charakteren und nicht so wirklich verstehen konnte, was sie denken oder warum sie etwas tun. Das war sozusagen das erste Mal, dass ich mal so normale Leute in Büchern gesehen habe. So hat das für mich gewirkt. Und dadurch war das dann für mich klar.
Das, also du hast es sozusagen in diesen Büchern gelesen und dann für dich auch den Rückschluss gezogen, ah okay, das sind Autisten, dann muss ich das auch sein? Oder habt ihr dann auch nochmal drüber gesprochen?
Ich habe den Rückschluss daraus gezogen, weil es sehr auffällig war. Und wir haben dann aber auch eben darüber gesprochen. Und Papsi hat das mir dann eigentlich mehr oder weniger bestätigt.
Und wie war das für dich?
Naja, es war eigentlich nur eine Namensänderung. So vorher lief das Ganze, wie gesagt, unter der besonderen Logik. Auch da war irgendwie schon klar, dass die meisten Menschen hier irgendwie anders sind um mich herum. Das hat auch immer wieder zu Problemen geführt und wir waren eben dabei, so Lösungen dafür zu finden. Und so ging das dann eigentlich weiter. Nur, dass ich halt einen medizinischen Begriff dafür hatte. Einen medizinischen Begriff, der heute ja sogar veraltet ist. Eigentlich damals auch schon veraltet war, das Asperger-Syndrom. Es hat sich für mich durch diese Gewissheit erstmal nicht viel verändert. Es war natürlich die Diagnose, also dass ich es wusste, hat für mich persönlich nichts verändert. Die Tatsache, dass wir es wussten, dass die Diagnose bestand, die war natürlich sehr wichtig, um dann zum Beispiel Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen zu können, später in der Schule.
War das denn das Einzige, was sich dann für dich geändert hat, als du die Diagnose bekommen hast, dass du diesen Nachteilsausgleich in der Schule hattest? Oder gab es noch mehr Dinge, die dann ins Rollen gekommen sind mit der Diagnose?
Es war viel, als ich die Diagnose bekommen habe. Da hat sich noch nicht so viel geändert, für mich zumindest, beziehungsweise ich erinnere mich nicht mehr daran. Als ich in die Schule kam, stand die Diagnose schon lange fest. Das war praktisch Kindergartenzeit noch. Und für mich hat sich da natürlich eigentlich gar nichts geändert durch die Diagnose. Ich erinnere mich auch nur noch ganz vereinzelt an den Diagnoseprozess, an irgendwelche Dinge, die ich zeichnen sollte, die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben haben, und an diese praktisch Hirnstrommessungen, die ich ziemlich schlimm fand. Daran erinnere ich mich noch. Und ansonsten.
Warum fandest du die schlimm?
Weil das so ein Apparat war, den man auf den Kopf gesetzt bekommen hat und den ich nicht verstanden habe. Und wenn ich dann etwas nicht verstehe, dann ist es schwierig. Deswegen, ja, habe ich da ziemlich geweint, aber da war ich heute auch noch 4. Und was ich dann, also für mich hat sich, wie gesagt, nicht viel verändert. Es gab im Kindergarten eben diese Probleme, dass es immer wieder Streit gab mit Kindern über ganz, ganz spezielle Lego-Bausteine beispielsweise oder über Regeln, die nicht eingehalten werden. Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Straßenteppich sind da so eine Sache zum Beispiel. Oder eben die Aufteilung des Raumes in verschiedene Ecken, und dann hält man sich aber nicht daran. Sowas hat halt mal wieder zu Streit geführt mit anderen im Kindergarten. Aber das ging nach der Diagnose ja auch weiter. Also das hat für mich nichts verändert. Für Mami und Papsi hat es vielleicht was verändert, das weiß ich nicht.
Das wollte ich jetzt nämlich als nächstes fragen. Mirko, wie war das denn für euch? Hat sich bei euch denn was geändert, als ihr die Diagnose bekommen habt?
Also es gab eigentlich so ein bisschen sogar zwei Diagnosen. Es gab einmal eine Begleitung durch die Caritas, eine Dame, die Jason dann im Kindergarten und auch daheim begleitet hat und dann im Anschluss geäußert hat, dass sie nicht diagnostizieren darf, aber dass sie davon ausgeht, dass Jason Asperger-Autist ist. Und das war so der Moment, wo wir angefangen haben, uns intensiver damit zu beschäftigen. Das war natürlich schon erstmal ein Schock. Der Schock wurde aber hauptsächlich größer durch das Googlen und durch den unsäglichen Müll, den man zum Thema Autismus dann auch im Internet findet. Und es dauerte dann nochmal ein knappes halbes Jahr. Wir haben dann sofort versucht, einen Termin im Heckscher Klinikum zu bekommen, und dann haben wir eigentlich erst die offizielle Diagnose bekommen, mit so knapp 6 Monaten Verzögerung. Da war aber eigentlich auch schon so unser Prozess, wie wir damit umzugehen, wie wir damit umgehen, und das war eigentlich zu dem Zeitpunkt dann auch abgeschlossen.
Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in diesen Prozess, wie ihr damit umgeht? Also was war da los bei euch, als das zum ersten Mal angesprochen wurde? Ne? Wir glauben, das ist Asperger, ihr Sohn ist Autist. Was war da los bei euch, also bei deiner Frau und dir?
Also ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich dann nicht zu viel vom Film spoilere, weil das ist relativ gut getroffen insgesamt, mit dem Unterschied, dass meine Frau eigentlich sehr, sehr früh diejenige war, die gesagt hat, bei allen Sorgen und bei allen Zweifeln, dass wir ihn so dermaßen mit Liebe aufpumpen werden, dass er ausreichend Kraft hat, um was auch immer er dann braucht, dann auch dort vor Ort zu schaffen. Und das war eigentlich auch so ein sehr, sehr früher Wendepunkt, der zumindest im Kopf erstmal stattfand, der ja bei mir dann nicht in der Realität stattfand, weil ich meine Frau ja dann trotzdem alleine gelassen habe und arbeiten gegangen bin. Aber im Kopf auf jeden Fall schon mal so dieser Wendepunkt stattfand, dass wir das wie auch immer schon irgendwie hinkriegen werden und Jason so ausstatten werden, dass er dann im Anschluss auch vernünftig durchs Leben kommt.
Und er hat ja dann mit 4 die Diagnose bekommen. Ich kenne das so aus meinem Umfeld, du bekommst die Autismusdiagnose und dann geht's los mit Frühförderung. War da bei euch auch was in der Richtung? Oder Individualbegleitung im Kindergarten, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, irgendwas in der Art?
Also wir haben die ersten 3 bis 4 Jahre nach der Diagnose ist meine Frau eigentlich tagtäglich zu unterschiedlichsten Therapien gefahren. Das war Logopädie, Ergotherapie, dann eine autismusspezifische Frühförderung. Gleichzeitig sind wir aber auch in dieser Phase umgezogen. Also wir sind relativ kurzzeitig nach der Diagnose, wir haben in der Nähe von München gelebt und haben dann gesagt, wir kennen hier unten eigentlich niemanden. Wir sind eigentlich nur hier, weil Papsi hier arbeitet. Während oben in Nordhessen meine Eltern, die Eltern meiner Frau warteten und gegebenenfalls auch ein wenig unterstützen könnten. Und dann sind wir quasi wieder umgezogen nach Richtung Nordhessen, und dort ging das Ganze dann auch bis überleitend nach Schule, suchen einer Schulassistenz und Schulassistenzbegleitung in den ersten 4 Jahren in der Grundschule. Das waren so die im Schnelldurchlauf so die zusätzlichen Maßnahmen, die getroffen wurden.
Kam in der Zeit auch die kleine Schwester auf die Welt von Jason?
Lani ist geboren ein Jahr bevor Jason in die Schule gegangen ist, ja.
Also gab es auch ganz viele Veränderungen da im Alltag von Jason. Habt ihr das gespürt, dass es für ihn so Umzug und dann eine kleine Schwester bekommen? Habt ihr da gemerkt, dass das für ihn einfach ein Riesenpaket ist?
Also Umzug war relativ positiv konnotiert, weil er wusste, also Oma und Opa sind meistens, die Oma sind immer runtergekommen zu Besuch nach Augsburg, wo wir dann gewohnt haben. Also wir sind auch innerhalb Münchens irgendwie vorher noch ein paar Mal umgezogen. Jason war, glaube ich, dahingehend happy, weil dann er wusste, er ist in der Nähe von Oma und Opa noch zusätzlich, also noch mehr Menschen, die er gerne mag. Das war, glaube ich, eher so positiv konnotiert. Das ganze Thema mit ich kriege ein Geschwisterkind oder so, das war schon so ein bisschen schwieriger insgesamt, weil Jason eine Zeit lang, ich will nicht sagen, das kannst du vielleicht besser selber erklären, oder? Mit deinem Zwiespalt und deinem Umgang mit kleinen Kindern und Babys?
Ja, also damals war das gar eigentlich gar kein Zwiespalt, sondern damals war wirklich einfach eine sehr große Abneigung gegenüber, eigentlich gegenüber allen Altersstufen, inklusive meiner eigenen. Ich wollte mich ausschließlich mit Menschen umgeben, die deutlich älter sind als ich. Ich hatte Probleme mit Gleichaltrigen, ich hatte vor allem ein Problem mit Babys und Kleinkindern. Kann ehrlich gesagt die Gründe gar nicht so richtig rekonstruieren. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie relativ laut sind häufig, was zu Problemen führt und es Hygieneprobleme gibt. Und das sind wahrscheinlich so, würde ich rückblickend mal vermuten, die Punkte, die dazu geführt haben. Auf jeden Fall war es sehr extrem. Und auch im Kindergarten oder so hat sich daraus ein richtiger Hass entwickelt auf viele Menschen. Und ganz am Anfang, also meine Schwester ist leider noch ganz knapp in diese Phase hineingeboren worden, wo das so ein bisschen auf sie projiziert wurde am Anfang.
Kannst du das noch ein bisschen näher erklären, was du meinst damit, dass du so einen Hass auf diese Kinder im Kindergarten oder auf deine Schwester entwickelt hast? Also du hast gemeint, weil sie schmutziger sind, weil sie lauter sind. Und erinnerst du dich daran, wie das für dich war in dem Alter? Oder versuchst du jetzt nur, das so ein bisschen zu rekonstruieren, weil du noch weißt, einfach, dass du so eine Abneigung hattest?
Also erstmal, ich habe nie meine Schwester selbst gehasst, sondern es war eine Projektion. Und ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat. Also ich erinnere mich noch gut daran. Aber es war keine rationale Schlussfolgerung in dieser Zeit, dass ich mir dachte, okay, aus den und den Gründen ist das so, sondern es war einfach Hass. Und jetzt versuche ich rückblickend mir zu überlegen, wodurch ist er wohl zustande gekommen. Und ich könnte mir halt echt gut vorstellen, dass es daran lag, dass ich halt mit Gleichaltrigen und jüngeren Menschen, also praktisch die Menschen, mit denen ich zwangsläufig in Kontakt war, ja nicht freiwillig, sondern mit denen mir mehr oder weniger Kontakt aufgezwungen wurde, waren ja zu dem Zeitpunkt Menschen in meinem Alter oder jünger. Das sind die einzigen Altersgruppen, die ich praktisch kannte, weil mir der Kontakt zu ihnen aufgezwungen wurde. Und da habe ich halt einfach viel Scheiße erlebt. Ich habe mich mit vielen Leuten nicht wirklich gut verstanden und viele haben auch Dinge getan, die ich ihnen bis heute nachtrage. Auf meiner Geburtstagsfeier zum Beispiel, meine dritte müsste es gewesen sein, hat ein Junge, den ich eingeladen habe, zum Beispiel meine Ballons kaputt gemacht mit Absicht und hat dann Hausverbot bekommen natürlich, aber das reicht ja auch eigentlich nicht, weil bis heute denke ich manchmal darüber nach und so gab es halt Menschen, die einfach sehr, sehr schlimme Dinge getan haben und mir fehlten die positiven Gegenbeispiele aus dieser Altersgruppe, weil ich bis auf ganz vereinzelt damals nie wirklich Leute hatte, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe in meinem Alter. Dadurch habe ich das dann halt einfach, war das ein Erfahrungswert, dass diese Altersgruppen einfach problematisch ist und dass man mit ihnen dann ja auch diese Probleme nicht richtig erörtern kann. Man kann dann ja nicht mit 3- oder 4-Jährigen sprechen und kann ihnen erklären, wo das Problem liegt und dann lösungsorientiert vorgehen, sondern es sind einfach, es war überhaupt nicht möglich, mit denen richtig zu sprechen und dementsprechend war es auch schwierig, sie überhaupt so als, das klingt hart, aber es war schwierig, sie als gleichwertig wahrzunehmen, wenn sie offenbar nicht gleichwertig verhalten.
Wie ist es denn mit Freundschaften? Hattest du als Kind oder jetzt Freunde, Freundschaften?
Ich hatte bis ich 16 war, hatte ich keine Freundschaften. Es gab so, wie gesagt, vereinzelt also Menschen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, die deutlich älter sind als ich, die wir so auf unseren Reisen als Wochenendrebellen kennengelernt haben, die aber natürlich über ganz Deutschland verstreut sind. Und dementsprechend haben wir uns natürlich immer richtig gut verstanden, wenn wir uns getroffen haben. Und wir haben irgendwie über Social Media, hat man halt so Kontakt gehalten. Aber es waren keine Freundschaften in dem Sinne, dass man so jede Woche Kontakt hat. Und das gab es auch, wie gesagt, bis ich 16 war eigentlich nicht. Weil ich, wie gesagt, durchgehend in meiner eigenen Altersgruppe schlechte Erfahrungen hatte. Ich hatte vielleicht im Kindergarten, hatte ich so was, was ich nicht als Freundschaft bezeichnet habe damals, oder was ich anders gelabelt habe, aber was vielleicht so in die Richtung ging und dann eigentlich 10 Jahre lang gar nicht.
Hat dir das gefehlt?
Nein, gar nicht. Es war nie so, zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben so, dass ich gerne Freunde gehabt hätte und keine finden konnte. Das Problem hatte ich nie. Es war im Gegenteil manchmal sogar so, dass ich tatsächlich abweisend war, weil ich halt einfach meine Ruhe wollte. Und das hat auch für Mami und Papsi eine Weile gebraucht, um das zu verstehen. Also zu wissen, dass mir das nicht fehlt. In der Mittelstufe, also praktisch so eigentlich in der Phase zwischen 6 und 16, war es so, dass, also am Ende nicht mehr, aber dass ansonsten Mami und Papsi auch oft versucht haben, so Verabredungen irgendwie zu arrangieren. Über die Eltern dann zum Beispiel. Mhm. Und ich hatte halt überhaupt keinen Bock auf die Leute, also überhaupt gar nicht.
Ich muss lachen, ne, weil ich kenne das. Ich kenne das von meinem Sohn. Ich muss gerade schmunzeln, weil es so ein Déjà-vu gerade ist, was du erzählst. Und es ist halt cool, ne, weil du bist in der Lage, ein bisschen so zu erzählen, wie es sich anfühlt. Deswegen, ja, erzähl gerne weiter. Ich wollte dir nur erklären, warum ich gerade lache. Weil ich mich an deine Eltern so, das kann ich sehr gut nachempfinden. So dieses, wir arrangieren jetzt ein Treffen und hoffen, dass ihr Freunde werdet.
Ja. Das hat halt auch einfach, also das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Es hat dann, irgendwann habe ich dann praktisch Arrangements getroffen mit denen, weil wir so eine Win-Win-Situation darin gesehen haben, so ein bisschen, dass, also eigentlich hatten wir beide keinen Bock aufeinander, aber sie waren ja praktisch bei mir zu Hause. Und bei uns zu Hause gibt es ja die Familienvereinbarung, die praktisch bestimmte Rechte festsetzt und dazu zählt auch das freie Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, ich durfte damals schon im Alter von 9 oder 10 halt alle Videospiele haben, bis FSK 18, Serien gucken, Filme, wie ich wollte. Und auch unbeschränkte Medienzeiten. Und darin bestand natürlich eine riesige Win-Win-Situation, dass die Leute, die einfach zu uns kommen, dann natürlich an meinem Computer alles spielen dürfen, was sie zu Hause nicht spielen dürfen, und zwar 10 Stunden am Tag. Und ich dafür dann einfach ins Nachbarzimmer gehe und dann hatte ich praktisch schon meine Ruhe und sie haben dort halt gespielt und dann am Ende des Tages sind wir halt zusammen wieder runtergekommen und es sah so aus, als hätten wir so 10 Stunden miteinander gemacht, aber es war eigentlich für uns beide ein sehr positives Arrangement, bis das dann irgendwann aufgefallen ist und ja, dann hat es noch ein bisschen gedauert, aber irgendwann haben meine Eltern dann verstanden, dass das so nicht funktioniert und dass ich das auch nicht brauche und nicht möchte. Und ja, wie gesagt, bis ich 16 war, hatte ich dann eigentlich keine Freunde. Dann kam ein Schulwechsel auf die Oberstufe, also praktisch in die 11. Klasse. Und da habe ich dann sehr schnell Freunde gefunden, weil es halt andere Leute waren und einfach coolere Leute.
Jason, wie definierst du denn für dich persönlich Autismus?
Ich nehme dort eigentlich, also ich bevorzuge dort eine relativ wissenschaftliche Definition, einfach als Neurodiversität, also eine andere Verschaltung des Gehirns. Und in meiner Vorstellung ist das Gehirn praktisch einzig und allein für die Wahrnehmung der Welt verantwortlich. Dementsprechend resultiert aus einer anderen Verschaltung des Gehirns eine andere Wahrnehmung der Welt als im Durchschnitt. Und mit dieser anderen Wahrnehmung gehen Behinderungen einher. Deswegen ist Autismus auch eine Behinderung. Mhm. Aber eben nicht nur, weil es gehen auch Behilflichkeiten damit einher. Und das Verhältnis zwischen Behinderung und Behilflichkeit ist vor allem auch davon abhängig, wie oft eigentlich tatsächlich praktisch diese Behinderung in einen Konflikt mit der Umgebung gerät. Also wie oft sorgt die Umgebung dafür, dass zum Beispiel Regeln gebrochen werden. Und das bestimmt letztlich mehr oder weniger das Ausmaß des Verhältnisses zwischen Behinderung und Behilflichkeit. Aber Autismus ist eine Neurodiversität und es ist eine Behinderung. Das sind so die beiden Begriffe, die ich dafür anwenden würde.
Das hast du sehr schön erklärt. Dass da, ja, absolut. Ist es denn anstrengend für dich, in dieser Welt zu leben, so wie sie ist?
Ja, anstrengend schon, aber es ist weniger die Welt. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, ist die Welt eigentlich sehr schön und mir gefällt es auch, hier zu leben, weil es so viel irgendwie zu entdecken gibt an jeder Ecke und man kann sehr viel sehen und es ist einfach sehr aufregend und spannend und zwar positiv. Aber vor allem die anderen Menschen, die hier leben, führen oft zu einem Problem. Und ja, das ist dann auch schon anstrengend, weil ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, die sind eigentlich auf dem falschen Planeten. Es gibt ja diesen Begriff Wrong Planet Syndrom. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass viele hier irgendwie nicht so richtig hingehören eigentlich, weil sie sich eben komplett unlogisch verhalten und auch so ein bisschen rücksichtslos und ignorant manchmal. Also einfach, ich weiß gar nicht, ob es Boshaftigkeit ist, wenn Menschen zum Beispiel meine Regeln brechen, oder ob es einfach wirklich Ignoranz ist, ob Menschen einfach nicht fähig sind, darüber nachzudenken und zu einem Ergebnis zu kommen und dann nach diesem Ergebnis auch zu leben. Das frage ich mich halt oft und dadurch ist das schon anstrengend. Und dann ist es natürlich eine Welt, in der sehr, also mit sehr schrillen, lauten Geräuschen und eben vielen intensiven Eindrücken, auch so taktil oder geruchsmäßig. Also anstrengend, ja, aber halt auch schon spannend.
Was sind denn so Beispiele von, wo Menschen Regeln nicht einhalten, wo du dich dann fragst, ne, ist das jetzt Boshaftigkeit oder Ignoranz? Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, eigentlich gestern zum Beispiel den ganzen Tag. Wir waren ja hier in Paris gerade und gestern war wirklich heftig. Also zum Beispiel ein Motorradfahrer, der dort auf der Straße fährt und durch so eine Zone, wo sehr viele Menschen drumherum stehen und sitzen und dann völlig unnötig den Motor so laut knarren lässt, dass man erstmal wieder 10 Sekunden braucht, um sich zu fassen, weil es ein ganz plötzlich sehr lautes Geräusch, das wirklich in den Ohren wehtut. Und da frage ich mich, wieso machen Menschen das so? Ist das eine Machtdemonstration oder wollen sie jetzt, dass andere Menschen sich unwohl fühlen eigentlich und genießen diese Fähigkeit, das so einfach herbeiführen zu können? Und so ist es zum Beispiel auch mit Berührungen, ja, wenn Menschen, auch fremde Menschen einfach ganz plötzlich berühren oder anrempeln in der U-Bahn oder wenn es sichtbar voll ist, aber trotzdem noch mehr Menschen reinströmen, sodass man selbst dann wieder rausgehen muss. Da denke ich mir einfach, dass so ein bisschen Mitdenken nur von allen nötig wäre, damit es so viel einfacher würde. Und so ist es eigentlich den ganzen Tag.
Waren das früher Situationen, bei denen du ausgerastet wärst und die du jetzt im Griff hast? Zum Beispiel, wenn du so ein lautes Motorrad aufheulen hörst oder wenn man dich anrempelt?
Nee, das ist eigentlich genauso wie früher bei diesen Dingen. Es war auch damals nicht so, dass ich bei einem lauten Motorradgeräusch ausgerastet bin, sondern es ist einfach, es kostet dann wieder Kraft. Das kann man eine Zeit lang dann so kompensieren, aber irgendwann ist halt Schluss. Wenn dann Schluss ist und dann passiert noch was, dann kann es eben zu so einem Meltdown kommen. Und das ist heute eigentlich exakt wie vor 10 Jahren.
Kannst du inzwischen spüren, wann du kurz vor einem Meltdown bist oder überrascht es dich immer noch genauso? Oder war das schon immer so, dass du das vielleicht auch als Kind schon gemerkt hast, dass der jetzt bald kommt?
Es hat sich schon ein bisschen angedeutet. Das ist vielleicht tatsächlich was man so ein bisschen was durch Erfahrung lernt, dass man die Zeichen praktisch erkennen lernt, wann es dazu kommen kann. Aber es bringt halt, die Information bringt häufig nicht besonders viel, weil das Situationen sind, die man sich nicht gut entziehen kann, häufig. Und dementsprechend, ja, gibt es dann schon so Hinweise und man merkt natürlich, ich meine, man merkt ja auch, wenn man wirklich schon nach, keine Ahnung, man ist vor 2 Stunden aufgestanden und man ist jetzt schon total müde und gereizt und kann eigentlich nicht mehr klar nachdenken, weil eben es schon 20 Dinge gab, die passiert sind. Das merkt man ja schon. Aber der Tag muss ja trotzdem irgendwie weitergehen. Also es ist ja nicht so, dass dann die Welt plötzlich irgendwie verständnisvoll ist und man jetzt die Möglichkeit hat, sich dem zu entziehen und zur Ruhe zu kommen. Weil zur Ruhe zu kommen halt auch mal so eine eigene Sache ist bei mir. Das funktioniert nicht wirklich. Also ich kann nicht zur Ruhe kommen, indem ich mich allen Reizen entziehe und mich praktisch in so eine reizisolierte Umgebung versetze wie zu Hause, weil dort mein Gehirn dann nicht zur Ruhe kommen kann. Also mein Kopf braucht irgendwie Arbeit, um zur Ruhe zu kommen. Und wenn ich völlig in Ruhe bin, also praktisch um mich herum eigentlich alles still ist und nichts passiert, dann werde ich total nervös innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit und komme nicht zur Ruhe. Das heißt, meine einzige Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, ist eigentlich in Bewegung zu sein und unterwegs zu sein und was zu erleben. Gleichzeitig ist dieses Erleben aber an sehr viele Probleme geknüpft, die dann wiederum zu Anstrengungen führen. Also eigentlich bin ich mehr oder weniger durch diese Konstellationen, ist es für mich unmöglich, überhaupt zur Ruhe zu kommen, sondern es ist immer ein, mehr oder weniger ein, also die Katze beißt sich so ein bisschen in den Schwanz, weil ich brauche, um zur Ruhe zu kommen, muss ich unterwegs sein. Unterwegs werden mir aber immer Dinge begegnen, die zur Unruhe führen. Und so wird es vermutlich, wird das für immer so weitergehen, dass das so ein bisschen irgendwie ein Paradoxon ist.
Und was passiert dann, wenn du unterwegs bist und du merkst, okay, jetzt bin ich am Limit, jetzt darf nichts mehr passieren und dann sonst raste ich aus. Und dann passiert sowas wie zum Beispiel, dann kommt am Ende noch so ein Motorradfahrer und lässt den Motor laut aufheulen.
Also wenn es dann tatsächlich zu so einem Overload kommt, dann passiert das, was man auch sehr, sehr gut im Film sieht. Dann ist die Folge eines Overloads ist bei mir in der Regel dann ein Meltdown. Also das, was Außenstehende dann falsch als Wutanfall wahrnehmen. Also lautes Schreien und wenn mir irgendwer zu nahe kommt, treten oder wegschubsen. Beleidigungen, verbal auch deutlich schlimmer als im Film gezeigt manchmal. Das ist dann das, was in der Regel passiert. Entweder halt auf einzelne Leute einfach projiziert, die gerade da sind oder die vielleicht irgendwie im Entferntesten noch damit zusammenhängen. Oder wenn niemand da ist, dann kann es halt auch einfach dazu kommen, dass das sozusagen Schluss ist. Also dass ich mich jetzt irgendwo hinsetze und dann eigentlich nicht mehr reden möchte oder mich nicht mehr weiter bewegen möchte und nicht mehr funktionsfähig bin. Also Dinge funktionieren dann einfach nicht mehr. Ich kann dann nicht mehr wirklich reden oder mich äußern, was sehr unüblich für mich ist, weil ich eigentlich immer Probleme sehr gut schildern kann und darüber sprechen kann, weil nur so kann man sie lösen. Aber in solchen absoluten Extremsituationen bin ich dann nicht mehr dazu in der Lage. Und auch der Tag kann halt nicht weiter bestritten werden. Ich kann nicht weiter zum Beispiel in die nächste U-Bahn steigen oder wieder weiterlaufen. Sondern dann ist halt einfach Schluss.
Ist dann Pause oder ist dann so, dass du zum Beispiel jetzt gerade in Paris, dass du dann zurück ins Hotel gehst und sagst, okay, der Tag ist für mich gelaufen, ich gehe zurück?
Ist unterschiedlich. Also zum Beispiel in der Schule zum Beispiel ist es so, dass ich dann nach Hause gehe. Also das ist jetzt in den letzten Jahren ist das nur ein, zweimal passiert, durch sehr problematische Situationen in der Schule. Dass ich praktisch dann einfach abgebrochen habe und bin dann halt entweder zu jemandem anders gegangen, der in der Nähe wohnt, oder halt nach Hause gefahren, weil ich dort nicht das Gefühl habe, was zu verpassen. Und weil mir das dann, dass ich das dann in Kauf nehme. Hier so unterwegs ist es ein bisschen was anderes. Ich will den Tag dann eigentlich nicht abbrechen, sondern ich will schon weitermachen. Das heißt, dann ist das mehr oder weniger eine Pause, temporär. Also einfach sitzen bleiben, bis es wieder geht.
Aber die Intensität von den Meltdowns, dass du um dich schlägst, dass du Leute beleidigst, das ist nach wie vor auch da, oder? Das ist nichts, wo du sagst, das hast du dir inzwischen abtrainiert oder umtrainiert oder so.
Nee, also es passiert etwas seltener, weil wir halt gelernt haben, diese Situation, wenn man sie denn vermeiden kann, zu vermeiden. Dadurch passiert es seltener. Aber wenn es passiert, dann passiert es in einer ähnlichen Form wie damals. Also ganz ehrlich, wenn ich in so einer Situation bin, ist es auch meine allerletzte Sorge, mir zu überlegen, wie könnte ich jetzt noch die Folgen für die Umgebung so minimal wie möglich halten. Das ist in dem Moment nicht in meinem Kopf. Und auch nicht das und das darf ich jetzt nicht, weil das und das wird so wahrgenommen. Dafür ist in dem Moment wirklich einfach kein Platz. Und es interessiert mich auch überhaupt nicht, weil ich ganz andere Probleme habe, wenn es schon so weit gekommen ist. Und dementsprechend versuche ich dort nichts irgendwie zu verbergen dann.
Mirko, wie ist es denn für euch als Familienmitglieder, wenn Jason dann in so einen Meltdown kommt?
Auf Reisen oder wenn wir unterwegs sind, wir es gemeinsam eher selten erlebt. Also wirklich jetzt so einen richtig, richtig krassen Meltdown zumindest. Es gibt immer mal so Overload-Situationen, die aber dann auch sehr offensichtlich sind, sowohl für meine Frau oder auch für mich, aber selbst für meine Großeltern, für meine Eltern oder Jasons Großeltern, die dann meistens sehr offensichtlich sind, woran es gerade aktuell liegt, so dass man sich dann so einer Situation natürlich auch immer zügig und zeitnah entziehen kann. Zu den Zeiten, wo es, ich sag mal, wo es so richtig abging, also eher so nach Kindergarten, erste, zweite, dritte, vierte Klasse. Das war ja hauptsächlich die Zeit, wo ich mich im Kino jetzt für feiern lasse, wenn ich am Wochenende mal mit ihm unterwegs bin, während meine Frau Montag bis Freitag so, ich sag mal, das knallharte Tagesgeschäft da irgendwie so versuchen muss, durchzuziehen. Und das ist sicherlich dann etwas, was ja für Jason über eine Belastungsgrenze hinausgeht. Aber sicherlich für die Angehörigen und Beteiligten, sprich für meine Frau, aber auch für meine Tochter in dem Fall, sicherlich auch kein Zuckerschlecken ist.
Was war denn für euch so das Härteste an diesem Anderssein oder was ist vielleicht immer noch das Härteste im Alltag, wo ihr sagt, also das ist einfach knüppelhart so im Zusammenleben?
Also ich glaube, dass es schwierig ist, da so einen einzelnen Aspekt herauszuziehen. Es ist halt so, dass man eigentlich nichts in einem gewissen Maß an das, was andere als Normalität empfinden würden, absolvieren kann. Also Jason sagte ja gerade, er war auf Klassenfahrt in Barcelona. Wir haben dann jetzt die Herbstferien genutzt und haben Frau, Tochter und ich beschlossen, komm, wir fahren ihm entgegen und bleiben noch 2 Tage in Paris zusammen, weil die Tochter da gerne mal hin wollte. Aber auch hier ist es halt so, dass wir gestern die Hälfte des Tages damit verbracht haben, ein Restaurant zu finden, wo es veganes Essen gibt. Und gleichzeitig wir die Möglichkeit noch bekommen, trotz Oktober draußen zu sitzen, weil Jason Corona-bedingt in Innenräumen nur die Maske trägt. Bedeutet, ein Restaurantbesuch ist immer nur möglich, wenn man draußen sitzen kann. Und das war im letzten Jahr für ihn alleine, deswegen mag ich da immer nicht aus unserer Perspektive heraus groß drüber jammern. Das ist ja für ihn immer das viel größere Problem. Er sitzt mit seinen Klassenkameraden dann im Dezember letzten Jahres bei -7 Grad irgendwo draußen und isst was, damit er überhaupt was essen kann. Da fällt es mir dann schwer, wenn ich dann einmal im Monat mit ihm zusammen essen gehen will, da groß drüber zu jammern oder zu lamentieren. Aber im Gesamtkontext bedeutet das natürlich immer und immer wieder, und das soll gar nicht, das weiß Jason, das ist kein Vorwurf in seine Richtung, aber die Rahmenbedingungen, dass wir zu viert als Familie was zusammen unternehmen, sind halt immer ja schon gewissen Schwierigkeiten und Grenzen unterlegt, die man auch nicht immer so einfach umgehen kann. Das ist so, glaube ich, das, was ich am, ich will es nicht als Problem bezeichnen, aber was ich schon irgendwo bedauere, so in manchen Situationen, weil es durch diese Schwierigkeiten wir sehr viel Zeit immer verlieren. Also auch wenn Jason und ich unterwegs sind, ist es nicht ungewöhnlich, dass wir auch mal 3 Stunden in irgendeiner fremden Stadt nach der richtigen Location fürs Essen suchen. Das sind natürlich dann 3 Stunden, in denen man halt auch viele, viele andere Dinge entweder hätte erledigen können, was so Arbeit angeht, da haben wir ja genügend beide zu tun, oder halt auch einfach, die man ganz anders genießen könnte. Und das ist schon etwas, wo ich sage, das ärgert mich, das ist schade. Aber in Anbetracht dessen, dass das für Jason ein viel größeres Problem ist, sind das halt immer ja Kleinigkeiten für uns dann.
Ihr habt also, so klingt es jetzt für mich, gelernt anzunehmen, dass Jason in manchen Dingen einfach anders tickt, oder? Das ist so eine Annahme. Ich finde, das sieht man auch ganz schön im Film, dass ihr dann irgendwann so gesagt habt, okay, so ist er. Und ihr versucht jetzt nicht irgendwie mit ihm rumzudiskutieren, sagen, jetzt komm, jetzt guck mal, das ist vielleicht kein veganes Restaurant, aber wir fragen, ob sie den Käse weglassen oder so, sondern ihr habt dann irgendwann gesagt, hey, guck mal, das ist so, wie es ist und jetzt müssen wir einfach damit leben, und wenn wir 3 Stunden nach einem Restaurant suchen, dann ist es halt so, oder?
Jein, also es gibt auch die Situation, wenn wir dann in der Pampa unterwegs sind, dass ich nach 1,5 Stunden mit einem 15-Kilo-Rucksack bei 40 Grad im Schatten sage, weißt du was, du kannst mich jetzt mal am Arsch lecken, ich setze mich jetzt hier ins Café, du kannst dir selber was zu essen suchen. Auch die Situation gibt's, weil auch meine mentalen und körperlichen Kapazitäten begrenzt sind und in ganz, ganz vielen Situationen auch irgendwie nicht so ausreichend bestückt scheinen wie Jasons Kapazitäten, weil er dort einfach auch eine ganz andere Hartnäckigkeit, einen ganz anderen Biss, eine ganz andere Konsequenz an den Tag legt, als ich das jemals könnte. Also im Grunde würde ich dir zustimmen, dass wir sagen, ja, natürlich akzeptieren wir Jason so, wie er ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles immer Heidi-Tai-Himmel hochjauchzend tagtäglich ist und ohne Diskussionen vonstatten geht. Diskussionen haben wir eigentlich fast tagtäglich weiterhin. Ja.
Okay. Es ist beruhigend auch zu wissen.
Ja,
um weil Gottes Willen. Man ist ja auch nur Mensch.
Errungenschaften zwischen, und das ist vielleicht gerade für diejenigen, die vielleicht über den Kinofilm jetzt dann bei dir im Podcast gelandet sind. Ja, das ist unglaublich nah an der Realität in diesem Film, wirklich unglaublich nah. Da hat Jason einen ganz, ganz tollen Beitrag geleistet, dass der sich da jetzt so total mit identifizieren kann insgesamt. Aber es ist trotzdem ein Film. Es wird nicht gezeigt, also eine Diagnostik im Film. Oh, da sitzt eine Frau, die erzählt einem dann mal in 3, 4, 5 Minuten was und alles ist gut. Nee, das ist ein Prozess von 6, 7, 8, 9 Monaten und der ist nicht schön. Und auch danach, die ganze Therapieseite, die therapieseitige Geschichte oder so, kommt ja im Film zum Beispiel gar nicht vor. Also es gibt immer so 2, 3 andere Seiten, und es ist nie easy peasy und einfach. Es ist etwas, das ist für Jason, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt war, dass er erstmal für sich irgendwann akzeptiert, also dieses Thema Selbstakzeptanz, das halte ich für fast noch wichtiger als die, als jetzt die Akzeptanz von uns als Eltern. Der unterstützende Umgang und dieses Weg vom rein defizitären Blickwinkel und Stärken und nicht nur zu gucken, wie kriegen wir Schwächen ausgemerzt, damit man in der Gesellschaft nicht so auffällt. Da sind, glaube ich, so zwei, drei Dinge, die wir vielleicht nicht so ganz falsch gemacht haben. Aber der entscheidende Punkt ist Jasons Selbstakzeptanz.
Du hast gerade, das finde ich spannend, mit der Selbstakzeptanz. Für mich klang das so, als Jason erzählt hat, dass für ihn schon immer klar war, er ist anders. Dann kam dieser Begriff, diese Definition Autismus. Okay, alles klar, ich bin Autist. War das tatsächlich ein Prozess, Jason, den du durchlaufen bist, wo du eine Zeit lang auch mit dir selbst gehadert hast und du sagst so, okay, seitdem du so und so alt bist, akzeptierst du das erst richtig, Autist zu sein oder anders zu sein, neurodivergent zu sein?
Nein, ich habe das immer so, man muss ja überlegen, am Anfang kennt man ja eigentlich nur sich selbst. Und es war nie so, dass ich mir denke, ich bin hier aber irgendwie, ich bin irgendwie komisch oder ich bin hier auf dem falschen Planeten, weil ich komme mit den und den Dingen nicht zurecht. Sondern für mich war eigentlich immer alles ganz klar. Ich habe so gehandelt, wie das nachvollziehbar und logisch ist. Und dieser Gedanke, irgendwas stimmt hier nicht, kam mir dann immer erst, wenn andere Menschen dazu kamen. Und dann ist natürlich der erste Gedanke nicht, dass man selbst anders ist, sondern dass mit den anderen irgendwas nicht stimmt, so. Und das war mein Gedanke, der dann irgendwann so gekommen ist im Kindergarten eben, wenn man so zum ersten Mal wirklich mit anderen Menschen zwangsweise konfrontiert ist. Und da habe ich mir dann halt so gedacht, okay, die anderen sind schon komisch. Also sie tun Dinge, die nicht logisch sind, sie verhalten sich nicht nachvollziehbar. Aber ich selbst, also mein eigenes Verhalten, habe ich immer als das Richtige wahrgenommen und als das Sinnvolle und als das Logische. Und das war immer so. Das war im Kindergarten so, als ich von Autismus selbst noch gar nichts wusste. Und das war dann auch später so, als ich wusste, ja, okay, rein, wenn wir mal darüber sprechen, über die Menge, dann ist es schon so, dass aus der Perspektive betrachtet eher ich die Person bin, die anders ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Art, auf die ich die Dinge tue, eigentlich die sinnvollere ist. Und nur weil die Mehrheit es anders macht, hatte das keine Wirkung auf mein Selbstbild, sondern das war eigentlich immer sehr positiv, weil ich ja die Fakten auf meiner Seite hatte eigentlich. Also das, was ich so getan habe, hat immer auf ganz klaren Fakten und Logik basiert. Und ich habe dann halt bestimmte Dinge festgestellt und habe Regeln darauf angewandt und bin dadurch zu Ergebnissen gekommen und die Ergebnisse wurden dann einfach umgesetzt. Das ist ja eigentlich die Art, auf die so man Entscheidungen trifft und auf die man handelt. Und dass das ganz viele andere nicht so tun, das war tatsächlich ein Prozess, der gedauert hat zu verstehen, den ich bis heute bei vielen Dingen auch noch nicht akzeptiert habe, also den ich jetzt verstanden habe, dass das ungewöhnlich ist, aber wo ich immer noch der Meinung bin, dass viele Menschen das eigentlich öfter auch machen sollten, weil wir dann weniger Probleme hätten. Also das ist ein Prozess, den ich noch nicht ganz akzeptiert habe, aber den ich dann irgendwann einfach festgestellt habe.
Gibt es denn Dinge wie zum Beispiel jetzt Therapien, Aktivitäten oder auch Medikamente, wo ihr beide sagt, hey, das war total sinnvoll, das zu machen, das hat euch oder Jason richtig viel gebracht?
Also es gab einfach die Autismustherapie im HTB bei uns. Die war,
denke ich, im HT?
HTB.
HTB. Was ist das die Abkürzung für? Weißt du das?
Autismustherapie und darum. Die würde ich sagen, war schon ganz sinnvoll, weil es sich, also ich habe das damals in dem Alter gar nicht so richtig als Therapie begriffen irgendwie, weil wir eigentlich, ich mit meiner Therapeutin immer nur so geredet habe über das, worüber ich so nachdenke und mir zugehört wurde und ich dann irgendwie auch mal, keine Ahnung, sinnvolle Antworten irgendwie bekommen habe, die mir logisch erschienen. Und ansonsten haben wir halt auch viel gespielt einfach. Das war so eine Art Entspannung vielleicht, die es sonst im Alltag eigentlich nicht gibt. Aber es war ja nie Ziel der Therapie irgendwie, weil das auch total unrealistisch ist. Es darf nicht die Erwartungshaltung an eine Therapie sein, dass plötzlich Dinge im Alltag viel einfacher fallen. Das war auch nicht so, sondern es war einfach eine Entspannung irgendwie, immer so einmal in der Woche. Und ansonsten gab es Ergotherapie, wo ich mir dann aber irgendwann dachte, also es ging vor allem darum, dass um meine Stifthaltung und um ein paar motorische Dinge, die nicht geklappt haben. Aber ich habe das dann wirklich sehr lange, einmal in der Woche gemacht. Und irgendwann dachte ich mir dann, das ist mir eigentlich nicht so richtig wert, nur für meine Stifthaltung einmal die Woche so viel Zeit darin zu investieren, weil ich ja auch keine Probleme habe mit meiner Stifthaltung. Und meine Schrift ist eigentlich ganz schön. Und meine Hand verkrampft auch nicht irgendwie dadurch, sondern ich sieht halt einfach komisch aus. So. Aber das war es mir der Zeitaufwand dann nicht wert, dass das irgendwie schöner aussieht, wenn ich schreibe, weil es ist ja eigentlich egal. Deswegen habe ich das dann irgendwann aufgehört. Und Logopädie gab es noch mal eine Zeit lang, weil ich das S gelispelt habe. Das hat aber funktioniert, das mache ich eigentlich nicht mehr. Dementsprechend, ja, das waren so die Dinge, die ich gemacht habe. Und die Autismustherapie war schon hilfreich, würde ich sagen. Die Ergotherapie, ich weiß nicht, ob die vielleicht das Ganze dann erzielt hätte, wenn ich weitergemacht hätte. Ich halte den Stift heute immer noch so und es funktioniert. Dementsprechend war das wahrscheinlich nicht nötig. Nein, Medikamente gibt es keine.
Hat es auch noch nie gegeben?
Nee. Kann es auch nie geben. Vom Funktionsprinzip her schon.
Jason, jetzt hast du ja schon ganz oft deine Mama erwähnt oder auch dein Papa hat deine Mama erwähnt. Wie ist denn die Beziehung zu deiner Mama und welche Rolle spielt sie in deinem Leben?
Sie war ja diejenige, die eigentlich in der Zeit, in der der Film so spielt, eigentlich die unangenehmste Arbeit mehr oder weniger hatte, weil sie mich ja in der Umgebung erlebt hat, in der ich mich am unwohlsten fühle, in der ich am unruhigsten bin, nämlich zu Hause. Ich meine, unterwegs an den Reisen habe ich entschieden, dort zu sein, wo ich war. Also das, da wollte ich hin, da habe ich mich wohlgefühlt, das war eine freie Entscheidung. Während in dem Moment, wo ich zu Hause war, war ich in der Regel dort, weil ich dort sein musste, wegen Schule. Und das war eine Zwangssituation. Und da war ich logischerweise deutlich unruhiger. Es war dieser Alltag, wo es viel, 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 viel mehr Probleme gab als unterwegs. Also die paar Probleme, die ich unterwegs gab, die gezeigt werden, mit dem Ausraster im Bordbistro zum Beispiel oder den Problemen, wenn es dort mal zu voll wird im Stadion. Das sieht zwar schon relativ heftig aus, aber das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was jeden Tag zu Hause passiert ist, weil es zu Hause einfach viel, viel mehr Probleme gibt als unterwegs. Und die hat mehr oder weniger Mami alle miterlebt und dann ja auch ausgehalten, weil sie natürlich die Person war, die da war, die also mehr oder weniger die Verantwortung dafür trug dann und auf die das dann projiziert wurde. Ja, aber gleich, also das ist die eine Seite und das ist eben, also nicht mehr so krass, aber das ist ein bisschen auch heute noch so, weil auch heute noch Mami oft diejenige ist halt, die in der Woche dann zu Hause ist. Ich bin mittlerweile nicht mehr viel zu Hause in der Woche, weil ich eben so viel unterwegs bin. Aber wenn es mal Probleme gibt, irgendwie mit Schule oder so zusammenhängen, dann ist es eigentlich immer noch Mami, die sich oft darum kümmern muss. Und ja, das ist so ein bisschen, also das ist einfach die sehr, sehr unangenehmen Umgebung, in der ich mich bedrängt fühle und unwohl und aus der ich eigentlich raus will, in der hat Mami mich dann halt. Das ist halt keine dankbare Aufgabe, das ist klar. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es aber trotzdem sehr eng ist, wahrscheinlich sogar enger als üblich in meinem Alter, weil ich diesen Prozess praktisch der Abkopplung irgendwie, den viele beschreiben in meinem Alter, den ich nie verstanden habe, den überspringe ich mehr oder weniger. Also den möchte ich gar nicht, dass man irgendwie mit der Zeit irgendwie weniger den Eltern so Zeit verbringt und mit den Eltern nicht mehr über alles spricht und dann irgendwann auszieht und dann sieht man sich nur noch so zu besuchen. Das ist alles etwas, was ich ablehne. Und was auch ja etwas, also wofür man dann zwar häufig irgendwie komisch angeguckt wird, aber was ja auch etwas sehr Westliches ist, was so gar nicht überall auf der Welt im Normalfall ist. Und dementsprechend hat es zwei Seiten. Zum einen ist es schon oft problematisch, auch heute noch, weil es immer noch auch Dinge gibt, wo ich einfach enttäuscht bin von Mami, wenn sie bestimmte Dinge halt nicht so macht, wie sie eigentlich abgesprochen waren. Das ist bei Papsi aber genauso. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist aber eben auch, dass es vermutlich deutlich enger ist als gewöhnlich und das auch bleiben wird. Also das wird auch noch im Wesentlichen so sein wie heute, wenn ich 40 bin.
Also das ist so bei dir im Kopf, dass du auch gar nicht das Bedürfnis hast, auszuziehen oder dich auch gar nicht vorstellen kannst, mal auszuziehen, mal alleine zu wohnen? Oder das ist für dich überhaupt nicht erstrebenswert?
Beides. Ich kann es mir nicht vorstellen und ich möchte es auch nicht. Also ich sehe keinen Anreiz dazu, sondern so wie es ist, aktuell, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Es gibt so ein paar Dinge, die könnten noch verbessert werden. Aber im Wesentlichen bin ich mit dem Zustand, so wie er jetzt ist, sehr zufrieden. Dementsprechend möchte ich ihn auch nicht ändern. Und auszuziehen ist etwas, was ich mir aus ganz vielen Gründen nicht vorstellen kann. Erstmal ist dort ganz klar der funktionale Grund. Also ich wäre alleine einfach, wirklich, wenn ich irgendwo wohnen würde, wäre ich alleine nicht überlebensfähig. Ich kann
aus welchem Grund?
Es geht los mit Essen, dann mit der zeitlichen Koordination eines Tages, was ist, wenn, keine Ahnung, ist bei meinem Essen irgendwas gibt, was ich nicht essen kann. Dann war ich zum Beispiel in Barcelona auf Klassenfahrt der Fall, dann musste ich es einpacken, 7 Tage mit mir rumtragen und warten, bis ich Mami und Papsi wiedersehe, damit sie sich drum kümmern können. Also sie sind halt einfach heute auch noch meine Problemlöserinnen beide. Und dementsprechend, so unterwegs sein, auf Reisen sein, funktioniert auch alleine gut. So auf Reisen schon deutlich, deutlich selbstständiger, als es eigentlich für mein Alter üblich ist. Auch schon in sehr jungem Alter, also 9 oder 10 habe ich angefangen, auch alleine Städte zu erkunden. Und das ist heute immer noch so. Ich kann mir gut vorstellen, auch alleine halt für irgendeinen Ort, wo ich hinreisen muss, dorthin zu reisen. Und auch wenn ich studiere, dann praktisch mit dem Zug zu pendeln, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber irgendwo wohnen. Also woanders zu Hause zu sein, ohne Mami und Papsi und um all die Dinge, die zu Hause so sich an Problemen ergeben, allein schon beim Aufstehen morgens und dann beim Essen und bei den ganzen Regeln und bei den Terminen und der Koordination eines Tages, das ist etwas, was ich alleine definitiv nicht hinkriege. Und dann sehe ich halt auch, ich sehe es halt nicht als erstrebenswert, weil es ist ja eigentlich schon eine schöne Situation, so wie sie jetzt ist. Und wenn ich so alleine wohne, dann ist es ja auch erstmal so langweilig. Also man ist auf sich alleine gestellt irgendwie, man hat niemanden, mit dem man so sprechen kann und mit dem man zusammen Dinge machen kann. Und klar habe ich jetzt Freunde und ich hoffe auch, dass ich sie noch lange behalte. Aber es gibt halt trotzdem nochmal einen Unterschied zwischen Freunden und Familie.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass dich zu Hause enorm anstrengt, also das Zuhause-Sein. Das fand ich total spannend. Eigentlich denkt man doch, dass bei einem Autisten, der gerne so die gewohnten Dinge um sich herum hat und vielleicht auch so die Geräusche so kontrollieren kann, wie er sie mag, vielleicht auch das Licht, diese ganzen Reize und Eindrücke, dass man das zu Hause am besten machen kann. Aber du bist zu Hause irgendwie angespannt. Kannst du das noch erklären, woher das kommt oder woran das liegt?
Naja, mein Kopf braucht halt einfach Eindrücke zum Arbeiten. Und wenn ich mich praktisch langweile, also wenn irgendwie nichts Neues passiert, wenn nichts zu tun ist, wenn ich nichts erlebe, dann passiert es halt, dass einfach ganz, ganz viele willkürliche Gedanken in meinem Kopf kommen. Und das ist sehr schwer zu ertragen, weil es eben sehr, sehr viele Gedanken gleich, es ist dann dieser Krieg im Kopf praktisch, sehr, sehr viele Gedanken gleichzeitig und auch so unschöne Gedanken und der Drang, dass ich mich jetzt eigentlich um irgendwas kümmern müsste, also dass ich die Dinge, die dort in meinem Kopf sind, abarbeiten müsste. Und das passiert halt vor allem zu Hause. Und dann kommt es eben noch dazu, dass ich da zu Hause bin, in der Regel in der Woche. Das heißt, wenn es eh schon mehr Probleme gibt wegen Schule und noch ganz vielen anderen Dingen so. Und das führt dazu, dass zu Hause einfach die Dinge viel, viel schwieriger sind. Und dass unterwegs auch Dinge klappen, die zu Hause nicht klappen.
Es gibt ja bei Autisten ganz oft, dass die Stimming betreiben, um eben mit dieser Reizüberflutung klarzukommen oder um sich wieder selbst zu regulieren. Hast du sowas auch und nutzt du das dann in solchen Momenten?
Ja, das ist das, also es ist ein bisschen davon abhängig. In diesen Momenten zu Hause eigentlich nicht. Dort habe ich keine Strategie, das zu bewältigen, außer halt losgehen und was machen. Unterwegs ist es praktisch also für positive Aufregung, wenn es darum geht, dass es eben auch sehr viele Reize sind, die einprasseln, aber es grundsätzlich in einem positiven Kontext stattfindet. Und in einem selbstbestimmten Kontext, dass ich dort entschieden habe, dorthin zu gehen, dann ist es dieses, die beiden, also wie man es auch im Film sieht ungefähr, dieses die Hände so zusammenführen und verkrampfen und dann vielleicht auch die Arme ausstrecken. Das ist so das Stimming für positive Aufregung.
Aber im Grunde ist das jetzt nichts, was du auch zu Hause machst, um damit klarzukommen, sondern das heißt, du erträgst es erstmal und dann gehst du eigentlich raus. Weil ich stelle es mir gerade so vor, als wenn du noch so jünger warst, da hattest du ja nicht die Möglichkeit, einfach zu Hause rauszugehen und zu sagen, so Mama, ich gehe jetzt mal in die Stadt, so mit 5 oder 4, 5, 6 Jahren. Da hast du es einfach ausgehalten und das war einfach ein ganz schreckliches, unangenehmes Gefühl, oder?
Ja, in dem Alter war es dann halt einfach so, dass aus der daraus sich ja ergibt, dass Mami halt öfter mit mir was machen muss. Also halt entweder mit mir halt rausgehen und entweder auf den Spielplatz gehen oder S-Bahn fahren oder U-Bahn fahren oder es gab so bestimmte Rituale, die man dort so hatte. Es gab zum Beispiel einen Glasaufzug, mit dem ich sehr gern gefahren bin. Ich bin gerne S-Bahn gefahren. Und es gab eben bestimmte Rituale, die man dann machen konnte, gut, die mich halt sehr entspannt haben und die mir sehr Spaß gemacht haben. Oder so, wenn es was sein soll, was zu Hause passiert, dann so Dinge immer wiederholt gucken. Also so Aufnahmen beispielsweise von Bahnstrecken oder ganz bestimmte Serien von meinen, also Folgen von meinen Lieblingsserien, die ich immer, immer wieder geguckt habe. Und da musste Mami dann halt mitmachen. Also sie musste mitgucken, sich daneben setzen. Ja, das hat so ein bisschen geholfen.
Und nicht nur Mami, sondern auch deine Schwester, oder? Lani war dann auch dabei?
Die gab es dann noch. Also in der Phase, wo das begonnen hat, gab es sie noch gar nicht. Und ansonsten war sie in der Phase ja eigentlich noch ein Baby. Ich weiß gar nicht, was immer mit ihr in der Zeit war, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat. Wahrscheinlich hat sie geschlafen, während Mami das dann mit mir gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, es ging dann auch relativ früh, so mit 8 oder 9 ging es auch schon los, dass ich alleine in die Stadt konnte eigentlich.
Wie ist denn generell das Verhältnis zu deiner Schwester?
Das ist auch, also es hat auch diese zwei Seiten. Wir sind sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also wirklich Gegenstücke eigentlich in vielen Dingen. Und das führt auch eben häufig zu einfach bestimmten Konflikten. Zum Beispiel eben jetzt beim Unterwegssein. Ich kann zu Hause überhaupt keine Ruhe finden und es müssen irgendwie immer Dinge passieren und es muss weitergehen und ich muss was erleben und es muss vor allem auch einen Plan geben, einen großen Plan mit einem Ziel und dann mit bestimmten Dingen, die getan werden müssen, damit man auf dieses Ziel hinarbeitet und dann kontinuierliche Selbstkontrolle, laufen wir auf das Ziel zu, wenn nein, was müssen wir ändern? Also es braucht einfach ein großes übergeordnetes Ziel, dem man alles unterordnet für mich. Und Lani ist halt irgendwie so das Gegenstück dazu. Sie ist halt sehr, sehr, sehr viel zu Hause und macht dort gar nichts, also gar nichts Erkennbares. Es ist keine erkennbare Aktivität dahinter, sondern es ist einfach ein Herumliegen und irgendwas gucken.
Wie alt ist deine Schwester jetzt gerade?
12. Ohne wirkliches Ziel oder dann Dinge, die dafür getan werden müssen, ohne etwas Sinnstiftendes, dem man sein Leben so unterordnet irgendwie. Und das wirkt für mich halt als eine extreme Antriebslosigkeit, die macht mich auch wirklich fertig, wenn ich sie nur sehe eigentlich. Aber das ist halt einfach sehr unterschiedlich so und das muss man ja mehr oder weniger akzeptieren. Es führt halt zu Problemen, wenn das Ganze dann aufeinander trifft, also wenn es darum geht, was wir zusammen machen, dann ist es eben häufig so, dass Papsi und ich zusammen was machen und Mami und Lani zusammen was machen, weil wir einfach zusammen nicht viel machen können, weil wir einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Das ist auch dort wieder die eine Seite, aber die andere Seite ist auch, dass auch das Verhältnis eigentlich sehr eng ist. Also wenn ich denn mal zu Hause bin oder so, dann verbringen wir auch schon recht viel Zeit miteinander und wir haben so ein paar Dinge, die so, die uns so ein bisschen verbinden, für die wir uns interessieren. Also Animes zum Beispiel oder unsere Stofftiere. Das ist so eine Sache. Und ja, ansonsten ist es vielleicht so ein bisschen auch vereint durch gewisse Skurrilitäten. Also so praktisch eigentlich durch ungewöhnliche Dinge irgendwie, wo andere Menschen sich denken, sind halt Dinge, wo meine Schwester und ich eigentlich beide sagen, ja, sind wir eigentlich ganz, also das ist so ein bisschen vielleicht ein Punkt, der uns so verbindet, dass wir beide Dinge tun, die für Außenstehende als ungewöhnlich wahrgenommen werden können. Aber ansonsten vielleicht Gegenstücke. Also so Zuneigung ja, aber kein Verständnis.
In einem Interview sagst du, es war immer dein Traum, dich selbst zu treffen und mit dir zu reden. Wenn du heute nochmal zurückreisen könntest und einen Jason im Alter deiner Wahl treffen könntest, in welches Jahr würdest du dann reisen? Also wie alt wäre Jason dann und was würdest du ihm sagen?
Ich würde gern zurückreisen zum ungefähr 6-jährigen Jason, also wo praktisch unsere Reise begonnen hat. Erstmal, weil das eine sehr, sehr coole Zeit war und weil ich diese ganzen Dinge, die damals so waren, also so der Beginn von Wochenendrebellen eigentlich und überhaupt auch so dieser Phase ohne so wirkliche Pflichten, sondern wo man mehr oder weniger den ganzen Tag sich Führerstandsaufnahmen angucken konnte, zusammen mit Mami und S-Bahn fahren konnte, von Anfang bis Endstation. Das war schon ganz schön. Aber ich würde dem 6-jährigen Jason natürlich auch gerne bestätigen, dass das alles genauso eintrifft, wie er sich das vorstellt zu dem Zeitpunkt. Also, wer jetzt auf der Rückbank sitzt und praktisch sagt, ja, wir suchen jetzt so lange einen Verein, bis wir ihn gefunden haben, würde ich ihm gerne bestätigen, dass das 12 Jahre später auch so genauso eingetroffen ist und dass die Geschichte natürlich sehr viele Menschen begeistert hat und dass es jetzt einen Film darüber gibt und 2 Bücher und einen Blog. Dafür braucht der 6-jährige mit Jason mich eigentlich nicht, weil er das schon wusste ein bisschen, aber ich würde es ihm trotzdem mal so gerne bestätigen und mit ihm darüber reden und mal so wissen, was so seine Eindrücke und Meinungen dazu sind, weil er war damals schon sehr schlau und ich würde mir gerne seinen Rat einholen bei manchen Dingen.
Und er war schon immer optimistisch, oder? Also, wenn du das so erzählst, warst du schon immer ein Optimist eigentlich?
Nein, optimistisch würde ich sagen, gar nicht mal wirklich optimistisch, sondern es war eigentlich eher ein gewisses Selbstvertrauen. Also ich hatte immer, war immer der Meinung, dass ich Dinge schon ganz gut geregelt bekomme, wenn man sie in meinen Verantwortungsbereich gibt irgendwie. Und wenn ich irgendwie merke, ich habe Einfluss darauf, ich habe das Heft des Handelns in der Hand, bin ich eigentlich...
Dann läuft's.
Dann bin ich ganz entspannt in der Regel, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle darüber und ich kriege das schon irgendwie hin. Richtig problematisch ist, wenn ich merke, ich bin in einer Situation, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich bin machtlos und habe keine Kontrolle darüber. Ich bin dem Ganzen völlig ausgeliefert. Dann bin ich extrem pessimistisch, weil mein Vertrauen in die Menschheit als Ganzes schon eher gering ist. Also beim Thema, bei so politischen Themen oder beim Thema Klima bin ich absolut pessimistisch, weil ich einfach, ich meine, ich kenne die Menschen jetzt sehr lange und ich weiß, dass sie das nicht geregelt bekommen werden. Und ich weiß auch, dass ich als einzelne Person, dass es schwierig wird, meinen Einfluss dort geltend zu machen. Das wird klappen, also ich werde meinen Einfluss dort geltend machen, aber es wird nicht ganz einfach. Und aktuell bin ich noch in einer Phase, in der mein Einfluss begrenzt ist. Er steigt jetzt aktuell durch den Film und durch das Buch und das ist ein sehr schönes Gefühl, aber er ist noch sehr begrenzt. Und diese ganzen Dinge praktisch tagtäglich so in den Nachrichten zu sehen und zu erleben, auf die ich gar keinen Einfluss habe, das ist sehr hart, weil ich dann auch jede negative Nachricht aus der Welt so ein bisschen als persönliches Versagen aufnehme, es nicht verhindert zu haben. Und es gibt praktisch keine Trennung zwischen meinem privaten Wohlbefinden und dem Zustand der Welt. Das ist eins. Und das führt dazu, dass ich eigentlich nicht optimistisch bin. Aber wenn es darum geht, wie es mit unseren Plänen so weitergeht, dann bin ich sehr optimistisch, weil sich das ja auch bestätigt hat. Und weil immer, wenn wir einen Plan gefasst haben, manchmal hat es ein bisschen gedauert, aber letztlich wurde er dann auch immer erfüllt.
Und Pläne habt ihr ja auch jede Menge. Also ihr habt jetzt ein 2. Buch veröffentlicht, oder? Ist es schon draußen? Kommt es jetzt raus?
Das ist bereits erhältlich als in einer Crowdfunding-Kampagne als Hardcover. Und zwar Wochenendrebellen 2, Chaos auf Augenhöhe.
Kannst du kurz erzählen, was ist da der Fokus in dem 2. Teil?
Ja klar, es ist eigentlich praktisch die Fortsetzung der Geschichte nach Ende des 1. Buches, nach Ende des Films. Und wir erzählen, wie es nach 2016 so weiterging. Dann ist es natürlich erstmal die Innenperspektive auf Autismus, die so zum ersten Mal zum Tragen kommt eigentlich, weil ich eben selber auch schreibe. Wir schreiben 50-50 ungefähr.
Und das 2. Versprechen von deinem Papa, dass er die Welt mit dir zusammen zu einer besseren macht, da macht ihr ja auch gerade, da gibt es glaube ich doch auch ein Fundraising-Projekt, oder? Wo man euch mit unterstützen kann. Da geht es um Brunnen in Afrika, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Es geht um Wasser- und Sanitärversorgung, genau, in Äthiopien, in der Tigray-Region im Norden Äthiopiens. Und das war praktisch der Zweck, für den wir die Spenden auf unserer Lesereise gesammelt haben. Einfach weil, es war auch ein Abwägungsprozess, Wasser ist der Punkt, wo man am besten ansetzen kann. Ja, weil mit Wasser hängt irgendwie alles andere zusammen. Wasser ist nötig, damit die Kinder zur Schule gehen können und nicht diese Wasserkanister durch die Wüste schleppen müssen den ganzen Tag. Wasser ist nötig für Gesundheit, damit eben kein verunreinigtes Wasser getrunken wird, wodurch aktuell halt über 1000 Kinder pro Tag sterben. Und das ist schon diese Machtlosigkeit irgendwie. Das ist etwas, wogegen man leider nur sehr begrenzt was tun kann. Dann Wasser hängt zusammen mit den Gender-Ungerechtigkeiten, weil eben vor allem Menschen, die menstruieren, nicht zur Schule gehen können, weil es dort keine hygienischen, sanitären Anlagen gibt. Also Wasser ist so ein bisschen der Punkt, an dem alles hängt. Und Wasser ist auch der Punkt, der sich weiter verschlechtern wird, eben durch die Klimakrise und den sich intensivierenden Wasserkreislauf. Und all das hat dazu gesorgt, dass eben Wasser der Punkt war, wo wir anknüpfen wollten. Dann mit der Nelson Support Stiftung, also der Welfare-Stiftung, wie wir jetzt heißt, einfach als, glaube ich, maximale Nachhaltigkeit und Effizienz, weil einfach auch 100% des Spendengeldes direkt in die Projekte fließen und Nevin ja praktisch die Verwaltungskosten trägt. Und all das hat dazu geführt, dass das der sinnvollste Zweck war, das einzusetzen und man dort wohl mit dem Aufwand, den wir betreiben, die Welt am effizientesten verbessern kann und gerechter machen kann.
Und da kann man immer noch spenden, oder? Also weil dann kann ich auch den Link in die Shownotes packen und wer euch da unterstützen mag, der kann dann da einfach ein bisschen was da lassen.
Ja, genau, das ist möglich. Man kann dort spenden direkt. Wir haben jetzt an meinem 18. Geburtstag haben wir die Premierenlesung gemacht mit Chaos auf Augenhöhe in Berlin und haben dort dann praktisch die 50.000 Euro überschritten, also unser Spendenziel.
Wow.
Und es lief mehr oder weniger immer so, dass ich dann praktisch neue Ziele ausgerufen habe. Und
Was ist das aktuelle Ziel?
Mein nächstes Ziel ist 100.000. Und das wollen wir jetzt eben auch mit Chaos auf Augenhöhe schaffen. Unter anderem.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und die geht nochmal an euch beide. Was gibt es oder gibt es etwas, das ihr, also zum einen, dass Mirko Eltern von AutistInnen mit auf den Weg geben möchte und was möchtest du, Jason, vielleicht auch aus deiner Perspektive Eltern von AutistInnen mit auf den Weg geben?
Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Dann möchte ich ihn auf den Weg geben, dass ich nicht sagen kann, was jetzt tatsächlich das Beste ist für eure Situation, weil ich es ja nicht kenne und weil es ein großer Trugschluss wäre zu glauben, dass man einfach exakt das kopieren müsste, was wir tun, die Familienvereinbarung kopieren und auf Lieblingsvereinssuche gehen. So wird das nicht funktionieren, sondern es muss darum gehen, einfach zuzuhören und ernst zu nehmen. Ja? Also man kann, das ist so ein bisschen der Vorteil, einfach fragen und wird in der Regel eine sehr ehrliche Antwort bekommen. Und dann liegt es halt an den Eltern, diese Antwort ernst zu nehmen und darauf einzugehen und es auch einfach zu akzeptieren, ja, also radikal zu akzeptieren, egal was dort als Antwort kommt. Und da muss man halt einfach Konsequenz zeigen. Dabei kann ich niemandem helfen. Das müssen sie dann selbst hinkriegen.
Schön. Danke dir.
Dem hätte ich, glaube ich, gar nicht so ganz viel beizupflichten. Also diese Thematik der radikalen Akzeptanz, sprich, egal wie groß die Diskrepanz zwischen den Dingen, die ein Kind kann oder auch nicht kann. Also gerade bei Jason ist das natürlich auch heute noch für viele schwer zu verstehen, dass der Junge alleine durch die Weltgeschichte fährt, mit dem Zug in fremden Städten schon sehr früh unterwegs war, aber morgens vorm Kleiderschrank steht und nicht in der Lage ist, die richtige Hose auszuwählen, um in die Schule zu kommen oder irgendwas. Also diese Diskrepanz, die kann für Eltern sehr verwirrend sein. Und ich glaube, dieses Konzept der radikalen Akzeptanz, sprich, wenn man die Situation geschaffen hat, dass man seinem Kind wirklich aufmerksam zuhört und das, was dort kommt, nicht noch 23 Mal hinterfragt oder versucht zu interpretieren, denn das ist ja sehr, sehr häufig bei Autistinnen eine große Stärke, dass man eben nicht zwischen den Zeilen lesen muss, dass man genau sehr, sehr hart manchmal und sehr, sehr deutlich und sehr unverblümt direkt ins Gesicht gesagt bekommt, was gegebenenfalls gut oder schlecht ist. Also ich erinnere mich immer gerne, als wir da mal mit Jason, da war er so 4 oder 5, wir waren, glaube ich, das erste Mal in irgendeinem Hotel unterwegs, meine Frau, Jason und ich, und er lag so im Bett, so ganz niedlich, so zwischen uns in der Mitte. Und meine Frau hat ihn ganz verliebt angeguckt und dann hat er die Augen aufgemacht und dann hat er gesagt, was guckst du mich so blöd an? Weil er einfach einfach so diesen Moment so völlig insgesamt oder halt einfach völlig anders wahrnimmt als wir. Und das ist halt in ganz, ganz vielen Situationen. Also radikale Akzeptanz ist da sicherlich ein Thema. Und ansonsten das, was ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen wegzukommen vom rein defizitären Blickwinkel. Ich glaube, dass die Zeiten vorbei sein sollten, wo wir uns hauptsächlich damit beschäftigen, unsere Kinder zu konditionieren, damit sie in eine Gesellschaft passen, die so, wie sie jetzt in ihrer Form ist, sich präsentiert seit vielen Jahren, ja auch nichts ist, wo man so riesig besonders stolz drauf sein kann. Von daher vielleicht die ein oder andere Minute, die ein oder andere Stunde, den ein oder anderen Euro, die ein oder andere zeitliche Aufmerksamkeit eher vielleicht in das Stärken von Stärken zu investieren.
Und Mirko, eine letzte Frage noch an dich. Als ihr die Diagnose bekommen habt, als Jason 4 war, wie habt ihr euch das Leben damals vorgestellt und wie ist es denn tatsächlich gelaufen? Also kannst du da nochmal was sagen? Habt ihr es euch am Anfang vielleicht extrem schwarz die Zukunft vorgestellt, gedacht, oh Gott, ne, wir haben ein schwer behindertes Kind, das nie irgendwie vielleicht selbstständig reisen kann, wie es dann später gelaufen ist und wie ist es jetzt tatsächlich?
Also Vorstellung direkt hatten wir persönlich im ersten Moment ja keine. Wir haben dann, wie gesagt, den Fehler gemacht, dort zu googeln etc., was ein großes, großes Problem war. Was uns bei der Diagnose mit auf den Weg gegeben worden ist, ist so die Aussage, dass als wir dann ganz viele Fragen hatten und dann gesagt wurde, sie müssen sich halt damit abfinden, ihr Sohn ist behindert, es wird sehr, sehr viele Dinge geben, die er nicht schaffen kann. So. Und das war so etwas, wo meine Frau darauf reagiert hat und gesagt hat, naja, also das werden wir dann gucken und das werden wir dann sehen. Also wo man erstmal so dieses, man möchte das eigentlich nicht akzeptieren, was natürlich grundsätzlich in der Herangehensweise nicht immer positiv ist. Aber wir hatten dort halt schon sehr früh den Anspruch, dass Jason immer irgendwie vielleicht in eine Situation zu bringen, dass er selbst entscheiden kann, was will ich tun, was kann ich tun, was traue ich mir zu, was schaffe ich. Und ihn da sehr, sehr früh ermutigt haben, das auch immer deutlich, deutlich kundzutun. Also diese Sorge, die sich dort entwickelt hat, dass es auch damals hieß, Jason wird vermutlich einen klassischen Förderschulweg einschlagen insgesamt. Das hat sich halt gar nicht bestätigt. Also er war jetzt 3 Wochen nicht in der Schule wegen den Medienterminen rund um den Wochenendrebellenfilm. Und das ist 0,0 Problem, weil er trotzdem auf 1,0 steht in allen Fächern, außer in Sport. In Sport. Also das einzige Fach, wo Papa es mal zu einer 1 gebracht hat, das ist das Fach, wo es beim Sohnemann nicht so klappt. Dafür klappt es in allen anderen Fächern. Also die schulische Leistung steht wirklich überhaupt nicht zur Diskussion. Er hat dort große Schwierigkeiten gehabt, auf Schulhof, auf dies, das. Aber wenn man diese Probleme beseitigt oder wenn man diese Probleme gelöst bekommt oder sich tatsächlich als Schule möglichst inklusiv verhält und nicht versucht zu integrieren, sondern wirklich irgendwo ein inklusives Schulerlebnis zu ermöglichen, was wie gesagt damals nur über die Lehrkräfte selbst möglich war, dann ist das eine Entwicklung, wo wir heute hier sitzen und mein Sohn hat an einem Film mitgewirkt in einer Intensität und in einer Tiefe, dass er wirklich vielleicht vielen, vielen weiteren Menschen auch helfen kann, ein besseres Verständnis für Autismus zu entwickeln. Er hat ein Buch schon komplett alleine geschrieben, das zweite haben wir jetzt zusammen geschrieben. Er wird im Januar in der Schweiz am CERN sein zweites Praktikum machen, nachdem er am GSI in Darmstadt am Institut für Schwerionenforschung war. Also das geht alles in eine Richtung, dass, und das wird man auch im Buch Teil 2 sehr, sehr gut feststellen können, bei diesen 73 wechselnden Kapiteln, da werde ich halt filetiert. Ne? Also der ist halt um ein Vielfaches eloquenter. Ich meine, das merkst du im Podcast sicherlich auch und das merken auch die Leute, die sich mal länger als eine Stunde so auch so mit uns beschäftigen oder so. Das wird halt auch im Buch Teil 2 nicht angenehm. Also die Dame vom Lektorat Woche angerufen und hat gesagt, willst du das wirklich so veröffentlichen? Da tust du dir keinen Gefallen mit Mirko, aber es lässt sich nicht ändern. Aber wir sind unfassbar stolz auf ihn. Genauso aber auch wie auf die Tochter, die jetzt halt nicht irgendwie das große Physikprojekt vorzuweisen hat, die aber mit ihrer unnachgiebigen Fähigkeit, die Jason so ja als, wo er sagt, na, die liegt nur rum und die ist so antriebslos, das sehen halt Mama und ich halt völlig anders, weil wir kommen halt die Tür rein und ja, dann liegt sie auf der Couch und dann reicht aber auch ein Hello und dann ist quasi der Feenstaub versprüht und uns geht's allen wieder gut. Also sie hat eine unglaublich wichtige Rolle in dieser Familie, auch wenn man jetzt so rein von außen betrachtet, wer macht eigentlich was oder wer leistet was, man rein aus diesem leistungsgesellschaftlichen Spektrum heraus da sicherlich bei ihr sagen könnte, das ist aber noch ein bisschen wenig, junge Dame oder so. Das beurteilen wir halt ganz, ganz anders.
Sie leistet andere Dinge. Sie leistet ganz andere Dinge, die man nicht so direkt sehen und messen kann, sondern eher einfach spürt wahrscheinlich.
Ja, absolut.
Vielen Dank, ihr zwei. Gibt es noch irgendwas, was ihr hinzufügen möchtet, was euch noch auf dem Herzen liegt? Oder passt es für euch sonst? Ihr sagt auch, es ist eine runde Sache.
Hast du? Ich habe nichts hinzufügen.
Nö.
Oh Mann, so gut, oder? Ich feiere einfach Jasons herzlichen Glückwunsch an alle Eltern von AutistInnen. Total. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Eher immer so das Gegenteil. Betroffene Blicke. Und das tat einfach richtig, richtig gut. In den Shownotes findet ihr den Link zum neuen Buch und natürlich auch zur Spendenaktion der Wochenendrebellen, wo sie für nachhaltige Wasserversorgung in Ostafrika aktuell Spenden sammeln. Lasst uns das Thema Autismus, Toleranz und Inklusion mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen. Toleranz funktioniert viel besser, wenn man Bescheid weiß, wenn man versteht, was Neurodivergenz ist und auch versteht, dass wir Menschen so verschieden sind. Also teilt die Folge super gerne, schickt sie eurer Familie, euren Freunden, lasst meinem Hi Baby Podcast eine Bewertung auf Spotify, iTunes, Podimo oder wo auch immer ihr ihn gerade hört da. Ich freue mich auch sehr über Feedback via Instagram, da heiße ich isa_whoelse. Und morgen geht's hier weiter mit dem Autismus-Themen-Special. Wieder ein ganz besonderes Interview mit Julia. Julia ist 45 und hat 3 Kinder. Ihr jüngster Sohn Mick ist 8 und Autist. Mit Julia spreche ich viel über das Abenteuer-Alltag mit autistischem Kind. Es geht auch um Geschwisterkinder, um Schule, um Probleme in der Schule. Ängste sind ein großes Thema. Und ihre Hoffnung, mit einem Assistenzhund für den Mick den Alltag besser gewuppt zu kriegen. Also unbedingt wieder reinhören. Es ist Folge 5 im Themenspecial und sie ist ab morgen, Donnerstag, den 2. November, überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.